Moin, liebe Fußballmanager und Fußballmanagement-Interessierten. Für heute habe ich mir wieder einen Talkgast eingeladen, denn heute möchte ich mal lernen. Man kann extrem gut von anderen Sportarten lernen und wir Fußballer, wir sind natürlich uns sicher, wir wissen, wie der Hase läuft, wir wissen, wie Vermarktung läuft, wir wissen, wie alles läuft, wir wissen, wie ein Event geht. Aber ich glaube, es gibt noch den einen oder anderen Sportart, die nicht so bekannt ist, oder noch nicht ganz so beliebt ist wie der Fußball, von der wir trotzdem noch lernen können. Und darum habe ich mir heute einen Dartspieler eingeladen, der ist gleichzeitig auch Fußballtrainer. Und ich glaube, für dieses Thema, für diese Kombi gibt es keinen besseren als ihn. Er heißt Jan Zeidan und er ist mir schon direkt zugeschaltet. Hallo Jan.
Ja, moin, 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 Leute.
Erste Frage
Ja, also
direkt.
Super Vorstellung.
Okay, danke. Erste Frage direkt, die mich wirklich interessiert, ist, du hast ja eigentlich zwei Herzen in der Brust, mit dem Darts und mit dem Fußball. Wenn ich dir jetzt sagen könnte, Geld mal komplett weggelassen und du müsstest eins Vollzeit als Beruf machen und das andere kannst du maximal als Hobby machen, für was würdest du dich entscheiden?
Ja, also fangen wir schon richtig sportlich an mit der ersten guten Frage. Ja, ist eine sehr schwierige Frage. Muss man natürlich verschiedene Faktoren bewerten. Klar, wenn die Frage darauf ausgelegt ist, der Geldfaktor ausgeklammert, würde ich schon sagen, dass dieser Job Dartspieler schon enorm reizt. Und ich kann auch sagen, warum. Weil ich glaube, dass der Sport Darts enorm unterschätzt wird. Und man natürlich als Spieler und mit den Erfolgen natürlich auch viel Aufmerksamkeit bekommt und dementsprechend natürlich auch in der Entwicklung des Sports Impulse setzen kann, würde ich wirklich sagen, würde ich wahrscheinlich die Dartspieler-Variante wählen, obwohl ich aber sagen muss, Fußballtrainer ist ein unglaublich geiler Job, aber man muss natürlich sagen, Trainer werden leider heutzutage meiner Meinung nach zu schnell entlassen, da fehlt die Geduld bei den Vereinen, die Trainer müssen gestützt werden, da fordere ich von jedem Verantwortlichen in den Verein, dass man dem Trainer Vertrauen schenkt, dass man gemeinsam an den Zielen arbeitet. Deswegen glaube ich, wenn das auch noch optimiert werden würde, würde ich mich für beides entscheiden. Aber ich glaube, aktuell kann man sagen, da der Dartsport noch Entwicklungspotenziale hat, würde ich wahrscheinlich die Dartspieler-Variante wählen. Obwohl ich, und das muss ich nochmal sagen, auch sehr, sehr gerne Fußballtrainer bin. Deswegen, ich hoffe, du bist zufrieden mit der Antwort. Ich glaube, so kann man es auf jeden Fall formulieren.
Ja. Alles gut, du darfst antworten, was du willst.
Ja, und man muss natürlich auch noch einen Punkt, wenn ich den noch ergänzen darf, ist natürlich, der Dartsport ist natürlich noch in der Anfangsphase der Entwicklung und der Fußballbereich, wir wissen es alles, ein enorm global anerkannter Sport, der enorm viele Menschen begeistert. Und deswegen ist natürlich der Fußballtrainerjob aktuell natürlich vielleicht die bessere Option, aber auch da, und das sage ich immer, beide Jobs erfordern enorm hohe Anforderungen, dementsprechend beide machen Spaß und wenn man Spaß und Freude an der Arbeit hat, kann man das natürlich auch den Menschen transportieren.
Okay, aber lass uns mal mit dem Darts einmal einsteigen. Also Darts
Gern.
Ist für mich, so kennt das vielleicht auch der ein oder andere Zuhörer, Zuschauer, dass Darts so ein Kneipensport ist, so ich fange an zu treffen ab 3 Promille. Kannst du uns mal einführen in so die Regeln und was Darts so ausmacht, so grundsätzlich
ja, gern.
So eine Struktur?
Ja, ist ganz witzig, dieses Zitat hören wir Dartspieler sehr, sehr oft. Also wenn wir über unseren Sport berichten, ach, du spielst ja Darts, das kann ich auch. Wir stellen uns mal an die Scheibe und werfen mal aufs Board. Das kann ja nicht so schwierig sein. Man muss natürlich sagen, der Dartsport, um ein bisschen die Anfänge zu erklären, damit jeder die Sportart auch besser verstehen kann, kommt ja aus der Kneipe, ist vollkommen richtig, aus England. Dort ist der Dartsport geboren. Und dementsprechend, klar, ist dieses Zitat, was viele gerne dann verwenden, oh, der Dartsport, das machen ja eher Leute, die ein bisschen einen über den Tee trinken. Um sich ein bisschen zu entspannen mit den Jungs, mit den Mädels, mit dem ganzen Team. Das kann man auch im ersten Moment verstehen, wenn man den Sport nicht kennenlernt. Und aus meiner Sicht, um den Dartsport jetzt mal kompakt zusammenzufassen, erfordert Darts enorm viele Anforderungen. Du hast einmal den Aspekt, es ist ein enorm mental anspruchsvoller Sport. Du musst dich mental lange fokussieren können. Also Matches im Darts können je nach Distanz auch mal 1 bis 2 Stunden gehen, vielleicht auch mal 3 Stunden. Das sind dann die ganz langen Distanzen. Und da muss man sich vorstellen, muss man die Rechenwege gut können, weil man fängt bei 501 an. Das ist die Punktzahl, mit der man beginnt. Und man muss am Ende mit einem Doppelfeld, das ist der äußere Ring, auf Null kommen. So, und wenn man dann eine lange Distanz spielt und das halt lange dauert, muss man sich diese mentale Fokussiertheit immer wieder im Klaren sein und es auch hinbekommen. Man muss diesen mentalen Fokus an den Tag legen. Dann ist der zweite Punkt, man steht den ganzen Tag. Also Turniere gehen manchmal 7 Uhr morgens los, enden 2 Uhr morgens und da ist nichts mit gemütlich sitzen oder mal Kaffee trinken, sondern du stehst den ganzen Tag. Das heißt, du musst auch von den physischen Voraussetzungen das gut können. Du musst an Bord, also du musst einen Bewegungsablauf koordiniert hinbekommen. Es ist ja immer wieder die gleiche Bewegung. Es sieht auch einfach aus, aber es erfordert enorm viele Anforderungen, weil man paradoxerweise, was vielen gar nicht klar ist, verschiedene Muskelgruppen beansprucht. Und dementsprechend muss man auch in der Bewegungsanalyse viel machen. Und das sind so jetzt ein paar Faktoren, die man beim Darts erstmal können muss. Und man spielt halt von 501 auf 0 und dann gewinnt man ein Leg. Und in den meisten Fällen muss man 7 Legs gewinnen. Das sind die meisten Turnierdistanzen. Und dementsprechend, wenn es 7-6 geht und jedes Leg, sagt man, ja, dauert schon so 4 bis 5 Minuten, da muss man sich dann auch dann eine halbe bis dreiviertel Stunde auch gut fokussieren. Das so als erster Einblick in den Sport Darts.
Das ist schon mal sehr, sehr, sehr gut und tief. Ich habe jetzt eben so gedacht, ja, beim Golfen stehe ich auch ganz lang und schlag dann einmal. Findest du den Vergleich eher schlecht oder?
Ja, der Vergleich ist sogar nachvollziehbar, weil du vollkommen recht hast, dass man das in dem ersten Moment, die sich dann damit befassen, die Sportarten zu vergleichen, sicherlich auffallen. Also das vollkommen recht. Aber ich glaube, da muss man schon differenzieren, weil beim Golf hast du erstens gar nicht diese Rechenwege, die du drauf haben musst, weil du musst ja, um nochmal vielleicht die Anforderungen an Bord noch besser zu erklären für alle. Du hast ja Trippelfelder. Du hast einmal Trippelfelder, das ist der erste Ring. Du hast die Doppelfelder, das sind die äußeren Ringe. Und dann hast du noch die einfachen Felder, sagt man. Das heißt, du musst dir erstmal die Rechenwege drauf haben. Das heißt, nehmen wir als Beispiel, du hast als Checkout, man sagt, das ist die Zahl, die du dann am Ende checken musst mit deinen 3 Darts. Auch nochmal, was ich auch nochmal gerne sagen möchte, ist, man hat immer 3 Darts. Und dann ist der Gegner dran. Also, dass wir auch das basically hier nochmal vermittelt bekommen. So, das heißt, du musst ja die Rechenwege drauf haben. Beim Golf, um Gottes Willen, ist auch ein guter Sport. Ich habe allergrößten Respekt vor jedem, der den Sport ausübt. Aber die Anforderung, da große Rechenwege drauf zu haben in den letzten, also in den entscheidenden Millisekunden. Das heißt, du hast ja manchmal einen Rechenweg 107 und du musst ja dann in den 7 Sekunden, der erste Dart in der Triple 20, dann musst du rechnen, okay, was bleibt noch über? Ah, 47, da hilft dir ja keiner. Heißt, im Golf, klar, stehst du auch den ganzen Tag, vollkommen richtig. Du musst auch eine Bewegung ausführen. Aber dieser Rechenaspekt, der ist schon enorm anspruchsvoll. Und daran unterscheiden sich Weltklasse-Dartspieler und gute Dartspieler. Weil hilft dir keiner beim Rechnen. Und da beim Beispiel 107, Triple 20, bleiben. Gut, man sollte bei 107 gar nicht über die Triple 20, weil dann hast du. Genau,
Wie würdest du
man
die
sollte
von der
eher über die Triple
107
19,
jetzt?
aber ich glaube, so wollen wir es jetzt gar nicht groß jetzt im ersten Moment vertiefen, aber worauf
Doch,
ich hinaus will, ist halt.
sag mal, von der 107. Nur mal aus Spaß
Genau,
jetzt.
also von der
Wie würdest
107,
du
das ist das
da?
Interessante. Hast du jetzt pauschal im Kopf gerechnet mindestens 8 Varianten? Das heißt, du überforderst ja deinen Kopf damit. In dem Sinne, dass du 8 Handlungsmöglichkeiten hast, aber du musst für dich die beste finden und dir hilft keiner dabei. Das heißt, du musst es abrufen können in dem Moment. Das heißt, du hast 107. Einfach erklärt, du hast die Möglichkeit Triple 20. Triple 20 bedeutet, das ist die höchste Zahl im Darts. Also du hast 20 mal 3, das sind 60. Dann haben wir 107 minus 60. Das heißt, es bleiben 47 über. Jetzt können wir die 47 über 7. Tops, also Tops ist das obere Feld am Dartboard, das ist die Doppel 20. Das kannst du machen. Aber wiederum kannst du sagen, Och nee, 47 könnte ich aber auch mit 11, Doppel 18. 11 und 36 sind auch 47. Jetzt gehen wir weiter. Oh, die 47 könnten wir aber auch. Och, was ist auch ganz nett? Ja, die 15. Für die Doppel 16, 15 und 32 sind auch 47. Merkst du, an diesen Themen, die musst du abarbeiten können. Und das in diesem schnellen Modus, wo du weißt, der Gegner könnte treffen, wenn du nicht checkst, weil das Niveau ist enorm, enorm hoch zurzeit im Dartsport, weil immer mehr Spieler sich da auch gut vorbereiten. Und die Aspekte sehe ich jetzt, den Rechenaspekt sehe ich halt nicht beim Golf, deswegen würde ich das halt differenziert beantworten.
Und spontan, wie würdest du, welche Variante würdest du wählen?
Spontan würde ich ganz klar Triple 20, 7 Tops spielen. So würde ich 107 checken. Weil Tops, das muss man auch sagen, um nochmal so einen Tipp für viele, die mit dem Dartsport vielleicht auch anfangen oder vielleicht durch das Interview motiviert sind und sagen, ach, Darts ist ja echt viel, viel geiler, als ich dachte oder hat viel, viel mehr Potenzial, das selbst auch zu spielen, würde ich immer empfehlen, erstmal sich mit den Rechenwegen zu befassen. Und vielleicht auch am Anfang gar nicht über Doppelfelder zu finishen. Man kann ja auch sagen, och, 47, ich probiere erstmal die einfachen Zahlen zu treffen, um erstmal ein Gefühl fürs Board zu bekommen. Weil, das muss man auch sagen, diese Doppelfelder sind am Ende 6,8 mm groß. Und das muss man sich mal vorstellen. 6,8 mm entscheiden über Erfolg und Misserfolg. Obwohl ich auch wieder hier sage, Misserfolg ist ein Begriff, den ich überhaupt nicht mag, weil es gibt keinen Misserfolg. Allein schon, dass du auf der Bühne bist, dass du an einem Turnier teilnimmst, hebt dich ja von vielen ab. Du hast was angeboten, du hast was getan, du hast mal locht, wie ich es immer gerne sage. Und dementsprechend kannst du stolz sein. Deswegen, jede Chance, auch wenn du vielleicht verlierst, ist die Chance, besser zu werden. Deswegen auch nochmal so ein paar Vokabeln.
Sehr cool. Jetzt will ich mal ein bisschen tiefer in die Struktur. Also
Gerne.
beim Fußball kennen wir das ja mit Bundesliga, zweite Liga, dritte Liga. Danach geht es in die Regionalligen und so weiter.
Und die Oberliga, ne? Die
Ja,
gibt's
ganz
auch
wichtig.
noch.
Und da würde mich interessieren, wie ist der Dartsport aufgebaut in
Ja, also der
Dubai?
Dartsport ist dahingehend aufgebaut. Es gibt einmal die Professional Darts Corporation, das ist die PDC. Die hat ihren Hauptsitz in England. Die ist für die meisten Turnieren auch verantwortlich. Es gibt jetzt auch eine Unterorganisation. Das ist jetzt vergleichbar, würde ich jetzt sagen, wie die Regionalligen, die als Unterverband des DFB agieren. Ich sage mal so, die DFL ist vergleichbar wie die PDC. Das sind so die Muskeltiere, die so den Sport repräsentieren, da probieren auch zu forcieren, zu verbessern. Dann gibt es die PDC Europe. Die ist für die Turniere in Europa zuständig, also für Qualifikationsturniere, für lokale Turniere, für Regionalturniere. Und dann gibt es noch die Verbände, wie zum Beispiel der Deutsche Dartverband und dann in den jeweiligen Nationen dann auch nochmal Verbände. Obwohl man da sagen muss, dass die, wenn man es genau nimmt, die bieten natürlich auch Turniere an, die sind aber rein im Amateurmodus unterwegs. Also das sind dann wirklich Turniere, glaube ich, die für jeden gut am Anfang sind, um den Sport besser kennenzulernen, um auch vielleicht zu testen, wie gut ist man wirklich, weil es ist immer ein Unterschied, zu Hause am Practice Board gute Darts, viele gute Scores anzubieten, aber dann unter Druck, wenn es dann heißt, schon, die Show geht los, da die Leistung anzubieten, ist dann deutlich anspruchsvoller. Das ist so der grundlegende Aufbau, aber am Ende kann man sagen, die Hauptarbeit machen wirklich die PDC, die natürlich alles forciert. Und dann hast du auch noch die PDC Europe und die jeweiligen Verbände, die machen meiner Meinung nach einen sehr, sehr guten Job dahingehend, weil sie die Leute motivieren, mit Darts anzufangen. Und nach der Struktur ist das aktuell gegeben.
Okay, jetzt ist meine Frage nochmal Richtung Nachwuchs. Gibt es schon so einen Dart-Nachwuchs wie, also im Fußball kennen wir jetzt die ganzen NLZs, die wir gut finden oder eben nicht, die
Ja.
jetzt auch
Die
verändert
sicherlich
werden.
auch Optimierungsbedarf haben, aber ein bisschen
Soll ja jetzt auch alles kommen.
strukturelle Themen.
Was gibt es da im Dart? Wie komme ich
Ja,
jetzt
das
als
ist.
sechsjähriger Junge zum Dart?
Es ist eine wirklich wichtige Frage. Es gibt bei der PDC, ist wiederum, ist jetzt keine Unterorganisation, ist aber auch so eine eigene Turnierserie, die heißt PDC Youth System und Development Tour. Also es gibt einmal die PDC Youth. Das ist dann die Möglichkeit, relativ viele junge Spieler, die vielleicht in Vereinen spielen, die vielleicht in dem Amateursystem unterwegs sind, vielleicht auch zu motivieren, vielleicht einen Step höher zu gehen. Also auch vielleicht zu sagen, du hast die Fähigkeiten, du hast das Potenzial, vielleicht auch höhere Aufgaben zu machen. Dann gibt es die PDC Development Tour, von der ich ein großer Fan bin, also meiner Meinung nach eine Top-Organisation. Das sind dann, die funktioniert so, man muss 16 Jahre alt sein, geht bis 24, beziehungsweise bis 23, bis 23, wo du die Möglichkeit hast, als semi-professioneller Spieler, beziehungsweise auch als professioneller Spieler, gegen Gleichaltrige zu spielen. Weil das muss man auch beim Darts unterscheiden. Beim NLZ im Fußball spielst du gegen deine gleiche Altersstufe. Beziehungsweise du bist dann in der U19, in der U21, also deinem eigenen Ligensystem. Beim Darts, und das ist bei lokalen Turnieren zum Beispiel der Fall oder auch bei überregionalen Turnieren, spielst du ja auch gegen viel, viel Ältere. Und dementsprechend hat die PDC gesagt, das wäre ja super, wenn die Gleichaltrigen auch ein System haben, wo sie gegeneinander spielen können, um sich hochzupushen, um sich zu verbessern, um vielleicht da auch die nächsten Entwicklungspotenziale zu finden. Und deswegen ist die Development Tour mega wichtig, mega gut. Ich glaube aber, und das ist auch ein großer Traum von mir, dass es auch mega wichtig ist, den Dartsport auch noch mehr dahingehend auch zu promoten. Klar, ne, die TV-Sender, die jetzt immer mehr auch Darts anbieten, was natürlich dem Sport hilft, sich auch noch mehr zu präsentieren. Aber ich denke, es ist nur noch eine Frage der Zeit. Ich glaube, da reden wir vielleicht von 2 bis 3 Jahren, dass wir Dartspieler da vorangehen und das vielleicht auch so hinbekommen, dass es vielleicht auch an Hochschulen, also dass es vielleicht dann auch wirklich sein kann, dass man vielleicht auch im Bereich Bewegungswissenschaften, wo der Dartsport auch präsent ist, vielleicht auch meine Bachelorarbeit zum Thema Darts, dann werden wir da natürlich auch angefragt und können natürlich da auch vorangehen und vielleicht auch über die Oberstufe, wo man es ja auch schon sieht. Da gibt es ja auch schon eine Schach-AG, da gibt es ja auch schon eine Tennis-AG, Badminton. Das sind ja auch Sportarten, die sich ja auch erst die Jahre immer mehr angeboten haben und präsentiert haben. Und ich kann mir vorstellen, dass das für den Dartsport nur noch eine Frage der Zeit ist. Ich hoffe es auf jeden Fall. Wir Dartspieler werden da gemeinsam daran arbeiten.
Dartspieler, das ist ein gutes Stichwort. Dann will ich noch mal auf das ganze Thema Vermarktung mal eingehen, beziehungsweise auch, du hast TV-Gelder angesprochen, aber ich meine jetzt mal die persönliche Vermarktung. Also ich gehe mal davon aus, dass es ein paar Dartspieler gibt, die das dann auch mal auch mittlerweile hauptberuflich machen.
Ja.
Und wie würdest du da sagen, funktioniert die Vermarktung am besten?
Ja, es ist ein sehr, sehr gutes Thema. Das Thema Vermarktung ist ja allgemein so eine Art Königsdisziplin für jede Sportart, weil da muss man schon eine gute Strategie entwickeln, sich auch genau überlegen, wie man die Marke aufbaut. Das ist ja auch Bestandteil so einer Markenstrategie. Und dementsprechend beim Darts ist es so, ja, es gibt sehr, sehr viele Spieler, die das hauptberuflich machen. Da muss man aber auch sehr, sehr krass differenzieren. Also jetzt aktuell ist es so, dass die Top 64 der Weltrangliste bekommen eine Tourcard. Eine Tourcard bedeutet, du bist 2 Jahre, das muss man sich auch vorstellen, deswegen sagt man auch, der Druck im Dartsport erfolgreich zu sein, wird von vielen Experten als der höchste Druck klassifiziert. Natürlich, ich glaube, da können wir lange diskutieren. Druck ist natürlich immer subjektiv, nimmt jeder anders wahr, jeder für seine Sportart. Jetzt sagt ein Handballer, ey Leute, bei mir ist das hier aber auch richtig Druck, das läuft hier auch nicht von alleine, kann ich auch voll und ganz verstehen. Und beim Darts ist es halt so, dass die Top 64 2 Jahre lang eine Art Vertrag mit der PDC haben, wo sie damit die Erlaubnis haben, alle Turniere, die die PDC organisiert, kostenlos mitzuspielen. Und da ist der Punkt. Die anderen Spieler, es sind sogar Top 128, sorry, pardon, 64 sind die, die die Tourcard verlängert bekommen und die anderen 64 machen nochmal bei einer Qualifikation mit. Ist ein bisschen komplizierter, aber es gibt verschiedene Ranglisten, verschiedene Systeme. Aber ich probiere es so kompakt wie möglich zu erklären. Das heißt, wir haben 128 Spieler aktuell auf der Erde. Und es gibt eigentlich insgesamt, man sagt Schätzungen, 1 bis 2 Millionen, die Dart spielen auf der ganzen Erde. Klingt wenig, ist meiner Meinung nach für einen Sport, der relativ neu ist, schon eine gute Anzahl. So, das heißt aber nur 128 spielen es, wenn wir es genau nehmen, hauptberuflich. Aber auch da müssen wir differenzieren. Nur die Top 64 können davon leben. Das heißt, die anderen 64 machen es so, dass sie sich so eine krasse Marke aufbauen und ihre eigenen Produkte ihre eigenen Dienstleistungen in dem Bereich anbieten, um dann mit den meisten Turnieren, wo sie relativ gutes Preisgeld machen, aber mit der anderen Möglichkeit auch noch durch andere Modelle auch noch Geld zu verdienen.
Und was für, wenn du jetzt schon sagst, dass sich die Spieler sich selbst zu Marken machen, und auch selbst Produkte anbieten in dem Bereich, was für Produkte sind denn das? Zum
Ja,
Beispiel.
es gibt eine, genau, vollkommen, es gibt eine Vielzahl an Produkten. Ein Produkt ist zum Beispiel natürlich, jeder Dartspieler kann natürlich sein eigenes Trikot designen lassen, kann es selbst designen, kann es mit einem Hersteller konzipieren. Also es gibt einmal die Möglichkeit natürlich, das sogenannte Merchandising, was Spieler bedienen können, machen Fußballvereine auch sehr gerne, machen sie auch gut. So. Sicherlich auch Entwicklungspotenzial hat man in einem deiner Videos beigebracht bekommen, wo die Vereine vielleicht noch Stellschrauben drehen können. Und dementsprechend ist einmal das Thema Merchandising, eigene Trikots, was natürlich Dartspieler auch machen. Das machen zum Beispiel auch Fußballtrainer. Und das empfehle ich auch jedem Fußballtrainer und auch jedem Dartspieler, der den Traum hat, das hauptsächlich sein ganzes Leben lang zu machen, immer in der Kombination. Hier, wie wir ja schon meinten, wenn Trainer früh entlassen werden. Klar, du verdienst dann immer noch für Ende der Vertragslaufzeit noch Geld, aber dann kann man natürlich auch sagen, gut, jetzt könnte ich natürlich in der Zeit wieder Dart spielen. Das ist natürlich dann ein Privileg. Und dann ist es wichtig, dass einem klar ist, dass man auch seine eigene Marke aufbaut. Und das machen die Dartspieler auch mit einem zweiten Aspekt, sind vielleicht auch Seminare zu dem Thema, also sprich für Hochschulen, sprich für die Oberstufe, dass sie da in Kooperation treten und Leistungen Potenziale aufzeigen. Dann ist der dritte Aspekt, da treten die Spieler auch in Kooperation, sind dann Spieler, die sich dann gemeinsam in Gruppen treffen und an der Trainingsmethodik was ändern. Weil Darts ist ein Thema, was noch sehr, sehr wenig geforscht ist. Und da auch nochmal wissenschaftliche Studien aufstellen, die vielleicht mit Sponsoren, wo sie dann in Kooperation treten, wo sie dann vielleicht auch Studien dann entwickeln. Das sind auch Bereiche, die Dartspieler gerne machen. Und was Dartspieler auch machen, ist Thema auch Turniere veranstalten. Weil Dartspieler wissen ganz genau, wie ein Dart-Turnier funktionieren soll, was in den Abläufen geplant werden muss, wie ein Turnierbaum aufgebaut sein muss. Und das sind so jetzt so die ersten Produkte, die Dartspieler sehr, sehr gerne machen. Was zum Beispiel auch ein Beispiel ist, was Dartspieler auch gerne machen, sind auch Online-Kurse. Und da bist du ja gut im Game, da gibt es ja auch einen guten Online-Kurs von dir, den ich jedem nur weiterempfehlen kann. Also.
Danke, danke. Jetzt wollte
Gerne.
ich noch, irgendwas war ich bei den Seminaren. Hatte ich irgendwas? Naja, egal. Gehen wir mal weiter.
Also ich kann ein Beispiel geben, wenn du willst, zu so einem Dart-Seminar, wie es aufgebaut
Das
werden
wollte ich.
könnte.
Wer ist, für wen, nicht wie es aufgebaut, sondern für wen ist das interessant? Was für Themen besetzen Dartspieler in ihren Seminaren?
Ja,
Weil nur für
es gibt
Dart
da.
ist das ja ein bisschen, also glaube ich jetzt, es gibt 2 Millionen Dartspieler. Auf der Welt hast du gesagt, wenn ich jetzt überlege,
Ja,
wie viele
ungefähre
Leute es
Studien.
gibt.
Also man kann das natürlich nicht eindeutig beantworten, aber es sind so ungefähre Studien, die dann erhoben worden sind. Und wir haben es ja auch beim ersten Interview von dir und Dennis, schöne Grüße an Dennis, Top-Interview von euch beiden, da habt ihr es ja auch vermittelt. Am Ende werden Daten erhoben und am Ende sind es Möglichkeiten, die man zur Rate ziehen kann, aber am Ende sind sie ja nicht 100% präzise. Und so ist es ja auch bei dem Beispiel. Das ist ja eine ungefähre Zahl. Die Dart spielen.
Ja, also ist ja auch egal jetzt. Also na, es ist aber eine relativ geringe Zahl. Also
Ja, klar, vollkommen richtig, klar.
wenn ich jetzt
Ja.
ein Seminar anbiete als Dartspieler, wo ich nur auf Dart eingehe, dann ist ja meine Zielgruppe begrenzt auf die 2 Millionen in der Welt. Wenn ich das noch auf Deutsch mache, dann komme ich weiß nicht, wie viele es in Deutschland gibt, aber dementsprechend ja noch mal weniger.
Vollkommen richtig, ja, hast vollkommen richtig. Also die
Dementsprechend,
Schwerpunkte sind.
welche Schwerpunkte wählen die sich da für die Seminare?
Ja, hast du vollkommen richtig gesagt mit dem Aspekt. Natürlich, du musst als Dartspieler dann auch gute Schwerpunkte setzen. Also ein Schwerpunkt ist ja zum Beispiel, du kannst natürlich die Seminare so aufbauen, dass du sagst, und das ist meiner Meinung nach auch eine Möglichkeit, die Dartspieler machen, ist natürlich, dass du Unternehmen anfragst und sagst, Leute, wollt ihr zum Beispiel vielleicht auch mal ein Firmen-Event machen? Und dann können sie es kombinieren. Die sagen, okay, ich organisiere für euch das Firmen-Event. Dafür erkläre ich euch in meinem Seminar, was macht den Sport Darts eigentlich so reizvoll? Wo ist die Faszination? Wie sind die Regeln aufgebaut? Wie funktioniert es? Das heißt, du kannst ja dadurch Leute motivieren, vielleicht auch Fan zu werden. Also die Dartspieler sind ja prädestiniert dafür, Seminare so aufzubauen und vielleicht auch mehr Zuschauer zu begeistern. Vielleicht auch dazu beizutragen, dass vielleicht noch mehr Zuschauer den Dartsport nicht nur am TV, klar, aufgrund der Pandemiezeit aktuell nur am TV, aber vielleicht dann hoffentlich, wenn sich die Pandemie gebessert hat, dann natürlich auch wieder in den vollen Arenen, dass sie auch dann immer voll bleiben. Das ist eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit ist, es gibt ja auch viele Dartspieler, die zu Hause merken, okay, da ist Talent da, die haben aber vielleicht keinen Verein in der Nähe, aber können durch das Seminar vielleicht auch noch technische Themen lösen, können vielleicht im Bewegungsablauf was dazulernen, vielleicht auch eine Trainingsmethodik. Also dahingehend können die Dartspieler meiner Meinung nach enorm variabel ihre Seminare aufbauen. Und um nochmal, was ich eben auch gerade meinte, bei deinem Online-Kurs hast du es natürlich ja auch gut gemacht, du hast Schwerpunkte gesetzt und dementsprechend war der Online-Kurs auch gut zu machen.
Also ich wollte eigentlich, ich dachte, vielleicht kriege ich dich so dahin, aber sonst spreche ich so mal an. Ich wollte wieder zurück auf das ganze Thema, das ganze mentale Thema. Du hast gesagt, der Sport ist sehr mental und dann mentale Herausforderungen hat so jeder, würde ich mal behaupten.
Das ist ja der Punkt, genau. Das ist der Punkt.
Ich glaube, beim Dart Varianten halt dann Produkte anzubieten, war jetzt meine Idee. Aber,
nee, ist eine gute kreative Idee. Thema, die mentale Fitness ist ja immer ein Begriff, den viele gerne verwenden, der auch vollkommen gut ist. Man muss aber bei mentaler Fitness sagen, und das ist meiner Meinung nach der entscheidende Punkt, der ist halt in allen Sportarten enorm hoch. Jeder Leistungssportler, ob im Darts, Handball, Fußball, Basketball, Tennis, Tischtennis, und da können wir noch viele Sportarten aufzählen, muss eine enorm gute mentale Fitness haben. Und da muss man auch nochmal differenzieren. Es gibt einmal die mentale Fitness, das ist die Resilienzfähigkeit. Heißt übersetzt Widerstandsfähigkeit. Wie widerstandsfähig bin ich, umso höher der Druck wird, umso höher die Anforderungen extern werden. Und wie sind meine Anforderungen intern? Das ist die eine Ebene. Und dann gibt es die allgemein mentale Fitness dahingehend, wie regenerierst du? Wie ist deine Ernährung? Wie schaffst du es, gute Ruhephasen aufzubauen? Wie schaffst du es auch, viel zu trainieren, aber auch nicht zu viel zu trainieren, dass du auch eine gute Balance hast in der Trainingssteuerung? Das sind dann solche Themen. Und natürlich können das Dartspieler auch anwenden, aber ich habe das explizit gar nicht jetzt erwähnt gehabt, weil meiner Meinung nach der mentale Aspekt von jedem Leistungssportler angeboten werden kann. Und ich glaube, beim Darts ist halt diese Feinheit ist halt diese, dass der Sport, dass du halt relativ viele schnell begeistern kannst, meiner Meinung nach, für den Sport. Und die Ebene, dachte ich, ist für die Dartspieler vielleicht im ersten Moment lukrativ. Und dann der zweite Punkt, halt Nachwuchsspieler, die du ja selbst erwähnt hattest, vielleicht auch weiterzuentwickeln. Weil was wir auch wissen müssen beim Darts, es gibt Darts-Vereine, aber die sind sehr begrenzt. Also es ist nicht diese Auswahl wie beim Fußball oder Handball, Basketball, wo du gar nicht mehr weißt, wo kannst du hinwechseln, weil es so viele geile Vereine gibt. Das ist beim Darts nicht der Fall. Und dann können natürlich die Nachwuchsspieler oder auch semi-professionelle Spieler natürlich auch dann von solchen Seminaren profitieren.
Ja, das klingt erstmal logisch. Aber ich wollte nochmal wieder zurück auf das Mentale und zwar bezogen auf Fußball. Mhm. Glaubst du, dass der Fußball grundsätzlich von Dartspielern im mentalen Bereich was lernen kann?
Ja, auf jeden Fall. Also ein Fußballspieler kann meiner Meinung nach drei Faktoren lernen. Der erste Faktor, den ein Fußballspieler lernen kann beim Darts, ist der mentale Fokus. Beim Fußball, und das wird ja auch immer gerne gesagt, wie kann das sein, dass immer Tore in den letzten 5 bis 7 Minuten, gibt es ja auch wissenschaftliche Erhebungen, immer fallen im Fußball. Jetzt sagen dann viele, ja, das liegt vielleicht daran, weil der Spieler vielleicht nicht mehr den letzten mentalen Fokus hat. Und ich glaube, da ist ein bisschen auch was dran. Weil man muss einen Punkt beachten beim Fußball. Die körperlichen Anforderungen im Fußball, also die konstitutionellen Forderungen, sind enorm hoch. Die hast du beim Darts im ersten Moment nicht. Aber was du beim Darts hast, ist halt diesen mentalen Fokus aufrechtzuerhalten. Und deswegen glaube ich, kann der Fußballspieler den einen Faktor mentalen Fokus lernen, indem er sich immer wieder klar wird, dass er natürlich müde ist von den ganzen Kilometern, die er abspult, dass er vielleicht auch unzufrieden ist, dass er in Rückstand geraten ist, dass vielleicht auch Die Situation allgemein, Abstiegskampf, Aufstiegskampf, Champions League, Europa League, es gibt ja viele Phasen, die ein Spieler durchlebt, vielleicht auch mental anspruchsvoll ist. Aber ich glaube, der entscheidende Punkt ist, und da sind wir beim mentalen Mindset, und das ist sehr, sehr wichtig im Dart, dass du immer wieder überzeugt von dem bist, was du machst. Und das können Dartspieler sehr, sehr gut. Und diesen mentalen Fokus konstant aufrechtzuerhalten, da gibt es halt Mentalübungen. Und die sollte meiner Meinung nach jeder Leistungssportler machen. Und deswegen glaube ich, dass die der Dartspieler mehr forciert, auch mehr macht. Da gibt es viele Dartspieler, die da auch vorangehen. Und dementsprechend glaube ich, dass der Fußballspieler in diesem mentalen Bereich noch viel mehr machen können. Der zweite Faktor, da sind wir beim Thema interner und externer Druck. Da sind Dartspieler einfach eiskalt. Dartspieler an Bord, Doppelfeld kommt, sie werden ausgebuht, sie werden ausgepfiffen in England. Das muss man sich vorstellen. Die Engländer sind krass England-lastig unterwegs, natürlich bei den Turnieren. Und dann, wenn du natürlich dann als deutscher Spieler da bist, ist natürlich klar, dass der Engländer unterstützt wird. Du wirst gnadenlos ausgepfiffen. Und jetzt musst du dir vorstellen, du hast 5.000 im Rücken, wirst ausgepfiffen, du hast nur noch 3 Darts in der Hand, musst diese 6,8 mm Felder treffen und du performst, du lieferst, du triffst. Und genau das kann der Fußballspieler auch lernen oder jeder Leistungssportler lernen. Diese eiskalte Kaltschnäuzigkeit, nenne ich sie jetzt einfach mal wortschöpferisch, die kannst du einfach vom Dart lernen, weil die Spieler unnormal resilient sind, weil sie widerstandsfähig sind, weil sie diesen Druck ausblenden können. Und ich glaube, bei Fußball ist die Schwierigkeit, dass du unnormal, weil der Dartsport noch nicht so medial aufmerksam ist, bekommen natürlich die Spieler auch nicht den medialen Druck. Das heißt, der Spieler bekommt natürlich sehr, sehr viel auch medialen Druck, was es auch schwierig macht, diese Resilienzfähigkeit aufzubauen. Aber ich glaube, da sind die Vereine, die Trainer, die Manager, auch die Aufsichtsräte, was natürlich auch viel entscheiden, sind alle gefordert, im Thema Resilienz auch Resilienzübungen auch einzuführen, da Experten ranzuholen, vielleicht auch mal Dartspieler einzuladen, zu sagen, was können wir bei dem Thema Resilienz da lernen? Und dann ist der dritte Faktor, und da meine ich auch mit dem Thema Ausbuhen. Beim Fußball ist es ja so, wenn du heimspielst, und wir gehen von vollen Arenen aus, sind ja die Fans alle für dich, wenn du als Heimmannschaft spielst. Die Auswärtsmannschaft wird ausgebuht. Beim Darts wirst du durchgehend ausgebuht. Wenn du in England spielst, als europäischer Spieler, als ausländischer Spieler, XY, wirst du durchgehend ausgebuht. Und da gab es auch schon Diskurse und da wurde auch schon gesagt, ist das übertrieben. Aber die PDC hat in einem Punkt recht. Der Dartspieler bekommt am Ende so viel Geld, klar, im Kontext zu anderen Sportarten nicht so viel Geld, aber immer noch viel Geld, weil er das alles ausblenden muss. Und diese Fähigkeit, obwohl du gnadenlos ausgebuht wirst bei jedem Turnier, bei den großen Turnieren, ist, finde ich, eine unglaubliche Fähigkeit, die Dartspieler haben. Und das sind meiner Meinung nach 3 Faktoren, die jeder Leistungssportler oder im Beispiel jetzt von dir genannt, jeder Fußballspieler lernen kann. Und ich glaube auch, dass die Spieler das auch fordern. Das merkt man ja auch immer mehr in den Debatten. Da haben sich ja auch schon viele Spieler auch dazu geäußert, dass dieser mentale Bereich, dieser resiliente Bereich noch sehr, sehr wenig in den Vereinen gecoacht wird. Und das ist meiner Meinung nach auch der Auftrag und da sind alle Vereine gefordert, das auch in nächster Zeit anzubieten, damit die Spieler sich auch dahingehend verbessern können.
Sehr, sehr gut. Ich habe jetzt in der Vorbereitung auf dieses Interview habe ich mal überlegt, welche Szene könnte sich denn oder könnte ähnlich sein wie beim Dart, und da ist mir der Elfmeter eingefallen. So, sagen wir mal einfach ein Elfmeterschießen, Pokalfinale. Würdest du das vergleichen mit?
Ja, 100%. Also das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, muss ich wirklich sagen. Weil das Beispiel beschreibt auch die Anforderungen. Wir haben ja beim Elfmeterschießen ja das Phänomen für viele sehr, sehr einfach. Weil, wenn wir die Grundvoraussetzung bewerten, wir haben ein 1 gegen 1. Wir haben Torhüter und Schütze. Jetzt kann man sagen, ist ja eigentlich relativ einfach, weil der Schütze bestimmt ja die Situation. Denken viele, ist gar nicht der Fall. Der Torhüter bestimmt die Situation. Weil der Torhüter hat 3 Möglichkeiten. Er springt auf die rechte Seite, er springt auf die linke Seite oder, und es gibt auch breite Torhüter, der macht einfach die ganze Fläche zu. Das heißt, der Spieler hat 3 Handlungsempfehlungen und muss dann in einer Millisekunde, wenn der Pfiff kommt, in, sag ich mal, 3 bis 4 Sekunden, muss er entscheiden, welche der 3 Handlungsempfehlungen will er anwenden. Und genauso ist es beim Darts. Du musst in diesen Millisekunden musst du entscheiden, welchen Checkout-Weg wählst du? Welche Felder wählst du? Auch nochmal einen Punkt wollte ich nochmal mit ergänzen, was auch beim Darts nicht nur das Rechnen ist, sondern du musst ja die Rechenwege von 501 schon können. Also das heißt, du musst ja schon eine Methodik
Naja,
vorgebaut haben.
wenn ich die ersten drei Darts werfe und dann sind das 180, dann kann ich ja, dann sagt
Genau.
mir ja der andere, sagt er mir wird nicht gesagt, wie viel ich noch über habe, oder? Beim Darts?
Also es ist so, es hängt von den Turnieren ab. In den meisten Turnieren ist es so, er sagt dann, genau, es gibt diesen berüchtigten Call 180. Ist jetzt vielleicht nicht so musikalisch wie Russ Bray, ist einer der bekanntesten Caller der PDC, der macht das brillant. Der kann es auch besser. Dann weiß der Spieler, okay, jetzt hat er 180 und es gibt dann immer zwei Tafeln. Also es gibt einmal den Hauptschiedsrichter, der dann die Punktzahl sagt, die du geworfen hast. Und es gibt einmal links von dir, vom Board, links vom Board ein Schreiber, der ist für den Spieler 1 und rechts vom Board Spieler 2. Das wird immer von der Turnierdirektion entschieden. Das heißt, du hast dann zwei Schreiber. Es ist ja aber so, dass du ja weißt, welche Punktzahl du hast. Also sagen wir mal, du hast jetzt eine 180 geworfen, dann hast du 321. Das perfekte Spiel beim Darts ist sehr, sehr selten. Das ist der 9-Dart. Das heißt, mit 9 geworfenen Darts von 501 auf 0. Passiert sehr, sehr selten, wird auch sehr, sehr frenetisch gefeiert von den Fans, weil das ist schon, das gab es bei der WM zum Beispiel, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nur 9 Mal. Und das sagt schon viel aus bei 25 WMs, die wir jetzt hatten. Ist das schon sehr, sehr selten. Und da wir auch viele Darts haben, lange Matches, sagt das schon über die Qualitätsanforderungen aus, 9 perfekte Darts. Und dann hast du die Zahl, aber du musst ja trotzdem von 321 überlegen, wie schaffe ich es mit 6 beziehungsweise 9 Darts. Das ist, man sagt immer, 12 bis 15 Darts ist Profiniveau, 9 Darts ist das Nonplusultra und dann stufst du ab. 12 Darts ist sehr gut, 15 Darts ist gut, 18 bis 21 Darts, sage ich mal, ist so das Niveau, was ich zurzeit sehr, sehr oft spielen kann. Ich spiele eher selten 12 bis 15, aber wenn ich in Topform bin, kann ich auch 12 bis 15 konstant spielen. Aber das ist dann auch mit sehr, sehr intensivem Training auch erst möglich und man muss da auch Geduld haben. Deswegen musst du ja vorbauen, deine Theorie, wie kommst du schneller als der Gegner auf die Null? Weil du hast ja immer den Druck, du weißt ja die Zahl auch vom Gegner. Und es gibt ja auch die Mind Games. Es ist ja auch so, dass ein Spieler Geräusche machen kann hinter dir, dass er mit seinen Darts klappert, dass er Trash Talk macht. Weil du hast ja nicht wie beim jetzt wie beim Golf, da macht ja der eine Spieler die Bewegung, aber der Gegenspieler, den gibt es ja gar nicht. Und es wird ja auch nicht reingerufen beim Golf. Das muss man auch
Ja,
noch
ich habe das
sagen.
mal gesehen, dass da die Fans auch ziemlich dicht stehen.
Ah, okay, da kenne ich, okay,
Also ich
da
kenne
kenne
mich
ich
da jetzt
mich
auch
nicht so
nicht so
genau
aus,
aus.
also das hatte ich mal gesehen, dass die da ziemlich dicht stehen, wo ich so dachte, ja, Corona-konform ist das nicht mehr so ungefähr.
Vielleicht war es auch beim Tennis, weil ich meine, beim Tennis ist es ja nicht erlaubt, dass die Zuschauer reinrufen
Das
oder
habe ich auch
Stimmung
so
machen.
gehört. Also ja, du hast halt so einen kurzen Korridor, wo du halt dann Stimmung machen darfst. Aber so im Prinzip ist es nicht erlaubt oder nicht erwünscht.
Also ich
Ich habe auch keine
glaube,
Ahnung, was da
der
passiert. Das würde mich auch mal interessieieren. Aber das ist für
das
einen,
ist eine gute Frage. Also da
lade
müsste
ich
man
meinen
die,
Tennisspieler ein, der mir das mal
ja
erklärt.
genau, der kann da besser zu antworten. Und deswegen ist es halt wirklich wichtig, nochmal zum Thema Darts, dass du genau die Rechenwege im Blick hast, also auch wie viel Darts kannst du jetzt verbrauchen, weil ich kann jetzt an einem guten Beispiel das ganz gut erklären. Wenn du zum Beispiel bei einer ungeraden Zahl bist, sagen wir mal, es gibt hier zum Beispiel eine Bogey-Number, das sind alle ungeraden Zahlen, wie zum Beispiel die Zahl 169. Die kannst du mit drei Darts nicht checken. Problem ist aber, wenn du die ja hast, lacht sich der Gegner kaputt, weil das ist amateurhaft. Weil du musst ja in der Lage sein, durch deine Rechenwege, die du vorgebaut hast, gar nicht auf diese Zahl zu kommen. Weil dadurch bekommt der Gegner ja drei Darts geschenkt. Weil du kannst ja nicht checken, er ist nochmal an Bord, dann kannst du erst deinen Score nach unten schrauben, also er kann wieder drei Darts werfen. Das heißt, er kriegt sechs Darts durch eine minimale Ungenauigkeit geschenkt. Und das sind diese Mind Games. Das heißt, du musst unnormal gut managen. Okay, so gut ist gerade der Gegner. Und du musst das halt ausblenden können. Und das ist halt auch beim Elfmeterschießen. Der Spieler muss ausblenden können, diesen medialen Druck, Pokalfinale. Die Medien sind aktiv. Alle erwarten von dir vielleicht den Titel. Es ist vielleicht auch deine letzte Saison. Das muss man ja auch mit einbeziehen. Wer ist der Schütze? Ist das ein erfahrener Spieler, ein junger Spieler? Ist das ein Spieler, der vielleicht auch die letzte Chance hat, im Pokalfinale den Titel zu holen? Da gibt es ja auch nochmal Faktoren, die den Druck ja auch nochmal erhöhen. Und dementsprechend ist es ja auch so beim Elfmeterschießen, dass du ja auch die Fans auch reinrufen können. Das ist ja auch im Fußball und Darts ja auch erlaubt. Und das macht ja auch die Anforderungen ja auch so komplex. Deswegen sagt man ja auch, Fußball und Darts sind die anspruchsvollsten Sportarten dahingehend, weil die Fans unnormal viel Stimmung machen, aber du trotzdem performen musst und die Zuschauer keine Ausrede darstellen.
Ich habe
Und
gerade
dementsprechend sind die Anforderungen hoch.
eine Idee gehabt, was Fans machen könnten, anstatt zu buhen. Und das wäre gemeinsam irgendeine Zahl, die komplett falsch ist, reinzurufen. Glaubst du,
Klar,
das wäre
natürlich.
schlimmer? Glaubst du, nur für dich, würde dich das mehr verwirren?
Das
Oder
ist
kannst
echt
du
eine, das ist eine spannende Frage und es ist auch eine faszinierende Frage zugleich, weil im ersten Moment spontan würde ich eigentlich sagen, dass das Ausbuhen anstrengender ist, weil das Ausbuhen ist halt, es hört sich anstrengend an und 5000, die dann gleichzeitig buhen, in jeder Moment im Spiel, in jeder Aufnahme, die du machst, auch wenn du
Aber
dich
ich
vielleicht auch
meine,
nochmal.
ich kenne, das Buhen brauchen sie jetzt nicht ordentlich zu organisieren. Aber wir kennen das alle aus dem Stadion. Da gibt es irgendeinen Vorsänger, der singt dann irgendwas vor und alle singen nach und da ist Riesenstimmung, so stehplatzmäßig. Weißt du, wie ich meine?
Genau, bei den Ultras,
So.
ja.
Und wenn man sich das jetzt vorstellt, man würde genau das Gleiche mit einer, also so einer organisierten Fangruppe mehr oder weniger machen. Bei den Gegnern.
Ach
Also,
so, meinst du das?
dass du dann wirklich in der gleichen Lautstärke irgendeine Zahl rufst und der Typ, also ich glaube, ich wäre komplett überfordert, wenn da plötzlich
Okay,
jemand
gut.
die ganze Zeit reinruft, keine Ahnung, vielleicht die 169. Sobald ich die denke, habe ich die auf dem Board.
Okay, das ist ein, das, okay, das, das ist auf jeden Fall ein guter Aspekt, den du gerade erklärt hast. Nach der Argumentation würde ich dir recht geben, ja. Also wenn dann die Zahlen, also ich sag mal so, wie soll man das nennen, organisiert über eine Fanbase das machen, dann ist das sicherlich auch anspruchsvoll. Also dann glaube ich, kommst du auch schnell durcheinander. Und ich glaube, dann wirklich könnte das Phänomen entstehen, dass du die Bogey-Number, die ein Dartspieler abgöttisch nicht mag und auch gar nicht mag und sie auch nie akzeptieren wird, wie die Doppel-1, auch nochmal ein Fact, ist das schwerste Doppel, weil du dich halt schnell überwirfst, weil wenn du die einfache 1, du kannst 1 nicht mit einem Doppel teilen, weil 1 durch 2 geht nicht, also geht schon, aber dann hast du eine Kommazahl und du kannst das Board ja leider nicht halbieren, wäre auf jeden Fall noch eine innovative Idee, Spaß beiseite. Und dementsprechend hast du vollkommen recht bei dem Beispiel, also es ist ein spannender spannendes Argument von dir, ja, dann hast du vollkommen recht, weil so wie du es erklärt hast, im ersten Moment hätte ich gesagt, ja, das Buhen, aber bei der zweiten Ausführung hast du das gut erklärt, ja, das
Sag
glaube ich, würde
Bescheid.
noch mehr verwirren.
Dann sag Bescheid, wenn du dein nächstes Dartturnier hast, wo Zuschauer erlaubt sind. Wir organisieren das dann alle gemeinsam.
Ja, das ist gut, ja. Ja, nochmal ein Punkt, den würde ich auch nochmal gerne erwähnen, so wenn das für dich kurz okay ist, der mir jetzt gerade noch eingefallen ist, der den Darts vielleicht auch nochmal erklärt und vielleicht, wo der Fußball vielleicht auch was lernen kann. Da muss man aber auch nochmal differenzieren. Ich weiß gar nicht, ob das umsetzbar ist, aber das kannst du ja aus deiner Expertise als Manager besser bewerten. Es ist ja so, beim Darts wird ja jeder Spieler mit seinem eigenen Einlauflied vorgestellt. Das heißt, die Zuschauer lernen dich ja auf einer spielerischen Art kennen. Also Beispiel jetzt ein zum Beispiel einer der größten Dartspieler, den es jemals gab, ist Phil Taylor. Das ist ein 16-maliger Weltmeister. Der hat zum Beispiel sein Einlauflied The Power. Heißt auch, sein Darts-Nickname ist auch The Power. Und wird dann halt auch so vorgestellt. Der spielt dann gegen Michael van Gerwen, also früher, weil Taylor hat seine Karriere beendet. Mighty Mike heißt der, also der Mächtige, selbstbewusst, mutig, ist die Nummer 1 der Welt, ist jetzt die 2, aber das jetzt am Rande. Die spielen gegeneinander. Das heißt, die Zuschauer lernen ja den Spieler über seinen Lieblingssong ja auch kennen, über seinen Spitznamen. Und diese spielerische Komponente finde ich halt irgendwie geil. Im Fußball wird das halt über die Vereinshymne gemacht. Ich würde da noch als Tipp sagen, geil wäre doch auch, wenn die Auswärtsmannschaft vielleicht auch ihre Vereinshymne bekommt. Das machen bestimmte Vereine, aber warum machen es nicht alle? Ist ja auch eine geile Aktion, wäre ein erster
Also
Tipp.
ich fände, das könnte eine Verpflichtung werden für jeden. Das muss halt dann von der
Oder? Ja.
DFL kommen. Ne? Aber ich dachte jetzt, du willst darauf hinaus, dass jeder einzelne Spieler, der dann auf seine eigene Hymne bekommt. Dann dachte ich mir so.
Nee, das war jetzt, also jetzt auf Fußball übersetzt, war es einmal der eine Aspekt, halt dieses Thema, dass die Auswärtsmannschaft vielleicht auch nochmal ihre Vereinshymne abgespielt bekommt. Und das würde ich auch irgendwie cool finden, wenn vielleicht jeder Verein sich so einen Spitznamen gibt. Also so etwas, was macht eigentlich diesen Verein besonders? So ein Eyecatcher, sowas. Ich habe jetzt kein Beispiel, aber wenn ein Verein aus einer Malocha-Region kommt, vielleicht irgendwie die Turbo-Malocha. Hier kommt unsere Mannschaft, die Turbo Malocha. Ist jetzt nur ein Beispiel. Vielleicht, dass man da vielleicht noch mehr spielerische Komponenten bekommt. Weil ich glaube, das fordern ja auch viele Fans so einen nächsten Step. Und ich glaube auch, dass die Vereine vom Aufwand her das easy hinbekommen können. Da vielleicht noch so zwei Feinheiten reinzubekommen. Und dann ist es ja auch so, dass du
So
beim
wie
Darts hast du auch
Vizekusen
so ein.
ungefähr?
Wie bitte?
So wie Vizekusen ungefähr?
Ja, gut. Ja, stimmt, den gibt es ja auch, ja. Vizekusen, oder ich glaube auch immer, wenn Konzerne in der Bundesliga gegeneinander spielen, gibt es ja auch immer den Begriff Konzerniko. Den verwenden ja auch viele Experten. Oder ich habe auch letztes Mal gehört, hat, glaube ich, auch mal ein Experte gesagt, nicht El Clasico, sondern
El
E
Clasico.
Quantico, wegen E Quantico, nee, nicht E Quantico, sondern es war irgendwie ein anderer
El
Begriff.
Cashico.
Ja, genau, El
Hoffenheim gegen
Clasico.
Leipzig.
Genau, ja, genau. Das fand ich irgendwie lustig letztens, als wir das gehört hatten alle. Also das war noch eine lustige Anekdote. Aber nochmal beim Darts ist es ja auch so, du hast ja auch einen Master of Ceremony. Das ist, ja, das ist
Stadionsprecher.
wie, genau, das ist der Stadionsprecher. Es gibt aber auch noch zusätzlich, und ich glaube, da könnten die Vereine auch noch mehr anbieten, in der Stadionshow, vielleicht noch mehr Musik aus der Stadt heraus. Also es ist ja so, dass immer viel Charts dann auch kommt, was auch für, glaube ich, auch viele gefällt und auch ein guter Punkt ist, ist auch legitim. Aber ich glaube, was halt der Darts geil macht, ist, der probiert halt zu den Spielern oder auch zu der jeweiligen Stadt, da wo das Turnier stattfindet, nochmal eine geile Mucke reinzubekommen. Also ist der DJ, der auch nochmal volksnahe Lieder, sag ich mal, also so stadtbezogene Lieder, die Stadt oder auch die Location auch nochmal ein bisschen den Leuten vermittelt. Ja, einfach
Das ist
auch
eine
näher zu
sehr,
bringen.
sehr
Und
gute
ich
Idee.
glaube, dass das sicherlich auch noch Möglichkeiten sind. Und ich glaube, dass das natürlich auch noch viele Menschen fasziniert am Dartsport. Du hast dann auch diese Disco-Momente, also dieses Licht geht aus, Spieler wird vorgestellt, Master of Ceremony sagt, Ladies and Gentlemen, let's meet the players. The show must go on. The first. So, weißt du, dann kommt der erste Spieler, der läuft dann ein. Also ohne Spaß, ich habe das jetzt mal auf so lokalen Turnieren, auf regionalen, auf kleinen Turnieren. Dieses Feeling ist einfach phänomenal. Kann ich jedem Dartspieler nur empfehlen. Arbeite hart an dir, trainiere viel, trainiere effektiv. Überleg dir, also auch Thema effektiv ist auch immer ein Begriff, den viele verwenden. Ich glaube, da sollte man den Begriff wählen, strategisch clever zu trainieren. Sich da auch Gedanken zu machen, was bedeutet jetzt dieser Trainingsschwerpunkt? Und diesen Moment, den kann man gar nicht beschreiben. Es ist einfach ein richtig geiler Moment, dieses, du wirst empfangen, die Fans sind da, die Fans sind glücklich, die Leute haben Bock, fühlen den Moment und einfach hammermäßig. Und ich glaube, vielleicht sind das so ein paar Marketing-Elemente, ein paar Tools, die der Fußball vielleicht auch vom Darts noch in den Feinheiten lernen kann.
Das ist sehr gut. Jetzt, wo du dieses Event mit dem Vorher so geschildert hast, habe ich mich an ein Stadion in Deutschland erinnert. Ich weiß, dass du schon mal da warst.
Ja.
Das,
Ich erahne etwas, aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Oh, doch, ich erahne es.
das Volkswagen-Stadion in, ich glaube,
Ja.
es ist das Volkswagen-Stadion in
Ja.
Wolfsburg, die machen das ja so ein bisschen so. Findest du, das passt zum Fußball? Findest du es gut? Oder würdest du sagen, da fehlt noch das ein oder andere?
Ja, das ist ein guter Aspekt. Ich weiß noch, als wir beim Wolfsburg-Spiel waren, es war auf jeden Fall eine coole Erfahrung, als wir dort waren, weil man da einfach mal neue Impulse bekommen hat. Und mir das gar nicht so klar war, weil Wolfsburg ist meiner Meinung nach sehr dartslastig macht. Ich glaube, sie würden es nicht zugeben, wäre auch legitim, aber ich glaube, sie haben schon öfters mal bei der PDC WM vorbeigeschaut oder vielleicht auch sich auch mit dem Sport befasst, weil man schon merkt, dass sie da schon Elemente aus dem Dartsport auch probieren, für den Fußball zu übersetzen. Ich finde, das Problem ist, es ist entscheidend, dass der Fußballverein immer noch real bleibt. Also es muss die eigene Marke auch unterstützen. Also es bringt jetzt auch nichts und ich glaube, das möchte ich auch allen hier vermitteln. Vielleicht habe ich es nicht gut erklärt. Oder vielleicht auch gut erklärt. Das kannst du besser bewerten. Aber es ist wichtig, dass du immer, wenn du von einer Sportart lernst oder allgemein im Leben, du kannst von jedem Menschen lernen, dass du immer probierst zu verstehen, warum macht er das? Und das muss der Verein machen. Der Verein muss verstehen, warum macht das die PDC? Warum macht das der Dartsport? Wenn Sie das verstanden haben, das ist die Grundvoraussetzung, erst dann können Sie es auch anwenden. Erst dann können Sie daraus Strategien bauen. Und ich habe das Gefühl jetzt beim Beispiel Wolfsburg, dass Sie da zu sehr nach der Schiene gefahren sind und gesagt haben, oh, die Darts funktioniert, ist gerade ein Hype, die machen das super und wir machen es einfach fast ähnlich und dann bewerten wir es danach. Und da fehlt mir die eigene Strategie noch, dass sie da vielleicht noch mehr aus ihrer eigenen Marke heraus die Themen anwenden. Und auch nochmal zu dem Punkt, dass man von jedem lernen kann. Das ist auch wirklich der entscheidende Punkt. Und ich glaube, jede Sportart, jedes Unternehmen, jeder Mitarbeiter, jeder Chef, jede Führungspersönlichkeit, jeder Trainer, jeder, der eine Funktion hat, jeder Mensch, auch außerhalb des Arbeitsalltags, sag ich mal, kann von jedem lernen. Und wichtig ist immer, dass jeder von dem anderen lernen will, dass man die Lernbereitschaft hat. Und wichtig ist immer, was kann man daraus ziehen und warum macht das die Person? Es bringt ja nichts, die Tools zu verstehen, zu sagen, okay, so macht das jetzt die PDC oder der Dartsport, aber gar nicht zu verstehen, was ist der Turning-Effekt. Weil zum Beispiel, ich kann dir ein Beispiel geben. Das ist ein ganz, ganz, meiner Meinung nach, ganz gutes Beispiel. Zum Beispiel die Darts-PDC, viele fragen mich ja immer, was ist eigentlich die Marke der PDC oder was ist die Marke des Dartsports? Die Marke des Dartsports ist meiner Meinung nach gut zu beantworten. Und ich glaube, man hat es ja in einem deiner Videos, wo du gesagt hast, ah, Fußballmarken, da sind noch Entwicklungspotenziale, da kann man jetzt nicht so ad hoc jetzt einfach mal was erzählen. Das kannst du beim Dartsport einfach. Dartsport arbeitet mit den Themen Bodenständigkeit, also mit dem Aspekt, theoretisch könnte dein Postbote, also ist nicht deiner, aber ein Postbote, der ein Paket für dich da hat, der könnte auch Dartspieler sein. Und du wüsstest das gar nicht im Moment, weil er jetzt von den körperlichen Statuten her ein ganz durchschnittlicher Mensch ist. Aber trotzdem ist das ein Superstar. Der wird dann abends abgefeiert. Könnte ja sein. Und dann, diese Aspekte bedient die PDC. Dieses, jeder, der auch bodenständig ist oder normal arbeitender, kann Dartprofi werden. Der zweite Punkt ist die Hallen. Ich weiß nicht, ob du jetzt viele, ich glaube, wir haben mal Darts-WM, glaube ich, mal gemeinsam angeschaut gehabt. Oder da auch nochmal schöne Grüße an Mide und Torben, mit denen ich auch, oder auch mit Kimi, mit denen ich sehr viel Darts geschaut habe, die wissen genau, was ich meine, ist ja die Hallen, die der Dartsport auch auswählt, das sind ja richtig alte Hallen. Also da wurde früher geackert, da wurde mal Luft, das waren Industriehallen. Und die haben sie verbessert. Also den Kontrast, du spielst in einer großen Industriehalle, da wo geackert wurde, machst eine Party und machst einen Mentalsport. Also diese Kontraste. Und das ist halt die Marke von der PDC oder auch vom Dartsport, dass die PDC genau erahnt, okay, wie können wir die Klischees, sag ich mal, die sie von sich haben wollen, bedienen? Das sind einmal dieses Malochen, also dieses bodenständig Ackern, alte Industriehallen und diese faszinierende Stimmung für die Fans. Und was der Fußball vielleicht auch lernen kann, ich glaube, das hast du auch in einem deiner Kuriositäten auch genannt gehabt, ist, oder nee, das war beim Thema Ehrendivise und Premier League, fand ich ganz, ganz gut. Der Aspekt, den du genannt hast, war ja, die Preise in England sind astronomisch. Und das ist der Witz. England, Darts, weil die PDC gesagt hat, nee, das darf nicht viel Geld kosten. Die Preise sind dort billig. Also billig ist immer relativ, aber angemessen. Und das ist ja auch ein Punkt, den die PDC clever macht. Die PDC merkt gerade, Tennis, sehr, sehr teuer. Fußball in England, mega teuer. Tennis auch in England, Wimbledon. Das sind ja Preise, das ist ja astronomisch. Das kann kaum einer bezahlen. Und dann wundern sie sich natürlich, warum sind jetzt alle beim Darts? Ja, na klar, Leute, der Darts bietet in dem Sinne ein gutes Produkt an, indem sie sagen, wir haben hier Industriehallen, wir haben einen geilen Sport, wir haben geile Fans, haben andere Sportarten auch. Aber, und das ist der Punkt, der Fan ist im Mittelpunkt, wie im Fußball. Und deswegen sind Fußball und Darts aus meiner Theorie heraus die zwei vielleicht interessantesten Sportarten der Zukunft oder für viele. Also bei Darts ist es sicherlich jetzt noch nicht so präsent, aber das kommt mit der Zeit. Und deswegen, glaube ich, funktionieren diese Sportarten, weil beide, DFL und PDC, genau wissen, welche Reizpunkte sie setzen müssen und wie sie schaffen, die Fans, und deswegen sagt man das ja auch zur Bundesliga, die sind immer voll, die Stimmung ist geil, das sagt jeder Spieler, jeder Trainer, jeder Manager, und es stimmt ja auch, wenn man das so übersetzen kann, und deswegen funktioniert meiner Meinung nach der Dartsport optimal und auch Fußball.
Also ich glaube, wir könnten hier über Darts noch locker 2 Stunden weiterreden. Aber ich glaube, wir können jetzt langsam mal zum Ende kommen. Möchtest du noch die letzten Worte gehören, sollen dir gehören? Hau noch mal raus.
Ja, danke, danke. Ja, also ich würde noch ein, zwei Themen noch vielleicht mit einbeziehen. Warum, glaube ich, auch dahingehend auch gut funktioniert. Es ist ja auch so, du hast ja den Vorteil, jeder kann sich ein Board leisten. Also es ist ja auch nochmal ein Unterschied zum Tennissport, was zum Beispiel viele Kollegen von mir, die Tennis spielen oder auch Mädels, die ich kenne, die Tennis spielen, mir immer wieder erzählen. Mitgliederbeiträge, teuer. Equipment, teuer. Du musst einen Platz mieten. Teuer. Also diese ganzen Teilaspekte sind natürlich schwierig. Das hast du beim Darts nicht. Ein Board kaufen, Preis angemessen. Ein Dartboard aufhängen, ja, man muss handwerklich ein bisschen geschickt sein, aber ich glaube, so gut sind wir alle, das schaffen wir. Du musst vielleicht dann auch noch einen Platz finden zu Hause, wo das Board dann platziert wird und dann kannst du ans Board. Also das heißt, du kannst theoretisch von morgen an oder hängt je nachdem davon ab, wann du von Amazon dann dein Board bekommst oder wo du auch immer dein Board dann auch bestellst, ist ja völlig egal. Bekommst du denn dein Board oder auch bei jedem Dart-Shop auf jeden Fall? Also da gibt es viele Möglichkeiten, wo du ein Dartboard bestellen kannst. Und das bekommst du dann und dann kannst du ans Board. Und bei Dartpfeilen muss man auch sagen, die Preise sind echt angemessen. Also wenn du ganz lässig beginnen willst, dann kaufst du dir erstmal einfache Darts. Und dann gehst du ans Board, kannst mit Leute spielen, natürlich, ne, denk immer daran, Pandemieregeln einhalten, also dann nach Pandemiezeit wieder mit voller Kapelle ans Board. Das werden wir alle dann auch genießen, ne, wenn wieder Dartturniere möglich sind oder wenn man den Sport wieder fühlen kann. Und das ist ja der Vorteil beim Darts. Du kannst dir einfach ein Board bestellen, die Pfeile bestellen, und dann gehst du ans Board. 2,37, auch nochmal ein Punkt, also das fragen mich auch viele, die Distanz von der Boardmitte, das ist ja das Bullseye, zu der Position, wo du am Board stehst, sind 2,37 Meter. Hört sich einfach an, haben schon viele getestet, die ich kenne, und es war eine Triple 20 noch nicht dabei. Und dementsprechend, glaube ich, erklärt das alles. Es sieht einfach aus, es ist aber eine Kunst für sich. Und ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort.
Ja, das finde ich auch. Vielen Dank dir.
So, und wenn ihr immer noch nicht genug von mir habt, dann holt euch meinen Online-Kurs, der ist jetzt verfügbar. Scrollt mal runter in der YouTube-Beschreibung findet ihr sowohl den Link zu meiner Website als auch den Link direkt zum Kurs. Ihr findet sowohl direkt beim Produkt alle Informationen als auch auf der Website. Wenn noch irgendwelche Fragen offen sind, dann sprecht mich gerne an, schreibt mir und ein paar wichtige Informationen gibt's auch schon in einem Video, was ich zu dem Thema gemacht habe. Also lasst euch das Angebot nicht entgehen und holt euch den Online-Kurs.